Die WM kommt mit grossen Schritten näher und wir fragen uns, wie fort man eigentlich eine erfolgreiche Turniermannschaft? Auf welche Details kommt es darauf an? Und was passiert eigentlich, wenn es mal ein paar ein bisschen länger dauert? Über das wollen wir reden. Grüß dich miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist das Heimspiel der Fußball-Talk und das hier ist unsere hochkarätige Runde. Seit 57 Länderspielen hat er die Fäden in der Hand und der WM-Plan im Kopf. Eure grösste Hektik behaltet er immer seine Ruhepause. Willkommen Nazi-Trainer Murat Yakin, schön bist du da.
Hallo, zusammen.
24 Länderspiele, 543 Spiele für den FC Basel. Und damit der Rekordspieler. Heute ist er SRF-Experte, der ehemalige Taktgeber mit viel Übersicht. Mir gehört ab und zu, wenn andere auf dem Platz noch überlegt haben, hat er den Pass schon lange gespielt. Willkommen Fabio Frey.
Danke, hallo.
Schön bist du da, Fabio. Dann ist der Chefredakteur von Bluesport bei uns, der Andi Böhni. Er begleitet Murat Yakin schon lange, beobachtet ihn und noch viel länger ist er dran an der Schweizer Nationalmannschaft. Andi, schön bist du da. Willkommen.
Hallo, Chef.
Machen wir doch gleich ein bisschen Geschichte. Wir gehen zurück ins Jahr 1994. Anfangsjahr ist der Murat Yakin eingebürgert worden. Nicht zuletzt auch, weil der Nazi-Trainer Roy Hodgson hat Druck gemacht. Dann hat sich die Nazi nach 28 Jahren zuerst mal wieder qualifiziert für die WM. Und beim ersten Zusammenzug, seit Legende, bist du zu lange an der Bar verhockt. Der Assistenztrainer der Bidu Zog hat dich verwünscht. Der Chiris Forza und noch andere. Und was ist dann echt passiert? Bist du noch am gleichen Abend rausgeflogen?
Also, ich war nicht der Einzige. Also, ich habe doch noch andere mit.
Der Chiri war dabei?
Andere GC-Kollegen, die auch dort dabei waren. Und ja, offenbar ist es bei einem jungen Spieler nicht gut übergekommen. Und so habe ich leider dann die WM verpasst. Ja.
Was meinst du heute in der genau gleichen Situation? Weil beim letzten Zusammenzug vor der WM der Assistent kommt und sagt, David Galler zu dich und sagt, Muri, am Abend um 11 Uhr sind Bar in Bar gehockt.
Ich muss vielleicht die Geschichte noch ein bisschen weiter erzählen. Nach 20 Jahren hat sich der Roy Hodgson öffentlich entschuldigt. Das finde ich ja eine grosse Geste. Da kann man dem zwar nicht kaufen. Aber nein, ich meine, heutzutage wir sind so unter Kontrolle, können wir uns also nicht mehr leisten. Oder und aber ich
wie spät war es denn hier?
Wo noch nein, um 11 Uhr wäre jetzt Bettruhe gewesen und um 11:30 Uhr sind wir halt mit den Jungs noch an der Bar gewesen und dann haben wir etwas getrunken und dann miteinander geredet. Also, wir haben nichts verbrochen. Ja.
Hat nicht der Ottmar Hitzfeld hier auf diesem Stuhl mal erzählt, dass der Basler was vor einem Champions League-Final?
Mario Basler vor dem Champions League-Final, genau. Hat
ein bisschen gegügelt.
Bier getrunken, aber noch immer die Leistung gebracht in dem Sinne. Und er hat dann beide Augen zugedrückt, ja, der Ottmar. Das ist, ja. Wo ich jetzt eher als harte Trainer bekannt war. Ja.
Also, würdest du mit den Spielern reden oder müsstest du schon konsequent
sein? Nein, es gibt ja klar Regeln, die man einhalten muss. Wenn du gerade Matchtag minus eins noch eine halbe Stunde, Stunde in der Bar bist, dann ist es schon unprofessionell, wenn andere Leute dich sehen. Man musste auch einmal konsequent sein als Nazi-Trainer. Musst du ja nicht gerade öffentlich Poker spielen in der Bar, aber vielleicht noch etwas trinken, ist doch absolut kein Problem. Ja.
Oder sich einfach nicht verwünschen.
Ja, das sind zwei Sachen, wo man dazu kann sagen. Also erstens, wenn du es machst, lass dich nicht verwünschen. Vielleicht nicht gerade an der Hotelbar, wo alle sind. Und das Zweite ist, es kommt schon auch extrem auf den Zeitpunkt drauf an. Also Matchtag minus eins ist vielleicht nicht so gescheit. Ich glaube, Matchtag plus eins nach dem Spiel oder so unter der Woche, bin ich sicher, würde Muri einmal ein Auge zudrücken, wenn es bei einer halben Stunde bleibt. Ich meine, es ist ja dann gleich am Morgen um zwei schon einmal anders als um 11:30 Uhr am Abend.
Aber haben sich die Generationen nicht auch geändert, ein bisschen mit dem Alkohol und so? Ich bin ja zu eurer Zeit, oder zu deiner vor allem, sicher mehr getrunken worden bei den Spielern als heute, oder?
Nein, es geht ja nicht wegen dem Alkohol. Es geht ja mehr, klar, irgendwo ständig im Zimmer sein, allein. Ja, das macht ja, da wird das Zimmer schon ein bisschen eng. Also irgendwo willst du mit den Kollegen noch draußen sein oder an der Bar. Da habe ich absolut kein Problem damit. Jeder muss einfach wissen, wen es macht. Und verwünschen lassen, das ist für mich kein Problem. Das ist ja, ich habe ja irgendwo sind wir alle diszipliniert, aber man muss auch eine gewisse freie Hand lassen. Ja.
Aber wenn du hinterher schaust, wenn du, du bist dann 5 gsi, ist jetzt auch nicht die erste Priorität.
Das war die erste WM, die ich wirklich
kannst du dich erinnern?
Ja, schon Spriggi, sein Freistoss und so, das habe ich alles noch vor Augen. Ja.
Oder?
Wieder lauert Spriggi. Das ist jetzt die Idealdistanz für ihn. Rechts oben.
Ja! Ja!
Jawohl! So! Josh Spriggi! Das erste Schweizer Tor seit 28 Jahren an einer Fußball-WM-Endrunde. Die Schweiz führt 1-0. Josh Spriggi, der Freistoßkönig.
Legende. Hast du die WM dann aktiv mitverfolgt, wo du ja Hoffnungen machen konntest, als du dabei bist? Hat es weh da?
Naja, also klar hat es weh da. Ich meine, ich war doch ein Teil des Teams und da kann ich auch ein oder andere Spiel mitbestritten. Wenn du nach einem Endturnier nicht kannst du dabei sein, das tut schon weh, ja.
Also schauen wir voraus auf die WM, die wartet in diesem Sommer. Wenn man jetzt von Disziplin redet, von Spielregeln, wie handhabst du das, die Balance zwischen Disziplin erwarten von den Jungs, Leitplanken setzen, aber auch ein bisschen Lockerheit? Gehst du zum Teil auch die Länge leinen?
Ja, es muss eine gute Mischung sein. Klar, zählt zuerst mal die Leistung. Und dann kannst du dir auch etwas erlauben, natürlich ein bisschen Freiheit zu nehmen. Also, das ist immer eine gute Balance. Wenn du ein Spiel gewünscht, dann kannst du ein bisschen mehr erlauben. Wenn du natürlich ein Spiel nicht gewünscht, dann musst du halt wieder trainieren, Gas geben und dann wieder Resultate liefern. Also, ich glaube, da brauchst du einen guten Mix. Ja.
Kannst du es bestätigen? Du hast einen Chaos Coach. Einfach gewinnen und dann hast du Ruhe.
Ja, es war wirklich so. Du hast mehr frei automatisch. es ist schon so. Aber ich finde, es ist ja auch richtig. Ich meine, wenn schon nur Motivation sollte auch anders sein, aber wenn Motivation hast, wir gewinnen am Wochenende, damit wir nachher zwei Tage frei haben.
Aber das ist nicht eine unterschätzende Motivation bei Fußballspielern?
Nein, gar nicht. Also, es gibt wirklich ganz viele Spieler, die sind gefühlt motivierter für freie Tage als für Siegprämie oder Punkte in den Tabellen. Also, das ist schon, das darf man nicht unterschätzen.
Andi, von deiner Wahrnehmung her, wie unterscheidet der Murat Yakin von seinen Vorgängern als Nazi-Coach?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Aber der Murat Yakin ist grundsätzlich einer, der Vertrauen schenkt, der Menschen gern hat. Aber in dem Moment, wo du das Vertrauen missbraucht hast, auch knallhart in die andere Richtung geht.
Das sagt man das eigentlich, das Gedächtnis wie ein Elefant? Bist du nachtragend?
Nein, ganz und gar nicht. Also, wenn ich nachtragend wäre, würde ich jetzt spielen, wo ich irgendwo mal längere Zeit nicht aufgeboten hat. Ich hatte jetzt einen Fall beim Noah Okafor. Ich meine, er hat sich dort öffentlich ein bisschen falsch benommen. Er hat Äußerungen gemacht, die er über dem Team hat wollen stehen, wo ich dann aber auch ganz klar ihm mitteilt habe, wenn die da nicht besser ist. Ich meine, ich habe nie ihn spielerisch kritisiert. Oder dass ich jetzt konsequent gewesen bin, dass ich ihn nicht aufgeboten habe letztes Jahr in der Quali. Aber irgendwo haben wir jetzt gesehen, er bringt seine Leistung. Es ist ein Anruf gekommen, auch von seinem Umfeld, vom Agent, dass wir ein Gespräch haben könnten. Und ich glaube, beim Noah, jetzt der Frühling, den wir besucht haben, ich würde nicht sagen komplett anders, aber ich glaube, sehr reumütig und hat sich mit dem Aufgebot auch verdient. Und plus hat sich auch noch von der Mannschaft entschuldigt. Also es sind doch wichtige Prozesse, wo ein Spieler muss irgendwo provozieren, auch in Konsequenz sein und auch die Lehre ausziehen.
Also, da können wir später sicher auch noch drüber reden. Die Learnings WM 2022, wir erinnern uns alle, wo alle verschnupft waren, verkältet waren. Was sind so die grössten Learnings, die du aus dieser WM hast gezogen, mit dem Staff zusammen, was man besser machen will an dieser WM? Nebst der Klimaanlage vielleicht nicht zu kalt einstellen.
Ja, klar, wir müssen natürlich immer aufpassen. Es sind viele Leute in einem Raum, Klimaanlage, Wetter in Katar, wo in dieser Woche dort plötzlich 5-6 Grad wärmer war. Und plus noch weniger Erholung zum Portugal-Spiel. Also es hat mehrere Faktoren gehabt. Also man lernt daraus, wir wissen sicher, was wir jetzt besser machen. Und eigentlich am Schluss kann man es nicht vergleichen. Es sind andere Gegebenheiten. Man hat jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zwischen den Spielen. Trainingszeiten müssen wir anschauen, ob das am Vormittag oder am Nachmittag stattfindet, von den Temperaturen her. Also da haben wir sicher unsere Erfahrung gemacht. Ja.
Wir reden immer wieder von diesen Basecamp, von diesen Teamhotels. Und als sich die Delegationen ganz viele verschiedene anschauen, bevor man sich entscheidet. Warum ist es so wichtig? Und nicht nur ein Detail?
Ja, das Basecamp an einer EM oder einer WM ist halt dann für die Zeit wie ein Zuhause. Und es ist wirklich schön, wenn du ein Match gehst, du hast gewonnen im besten Fall, du kommst zurück und dann siehst du einmal die ganzen Hotelmitarbeiter, die dich empfangen, die freuen sich, dass du da bist. Und das ist eben dann quasi so der Ersatz vom Zuhause in dieser Zeit, weil du bist einen Monat länger, im besten Fall fast zwei Monate unterwegs. Du siehst immer wieder die gleichen Leute und dann brauchst du halt so einen Ort, wo du dich ein bisschen zurückziehen kannst, wo du vielleicht auch mal vergisst, wo du da eigentlich bist zwischen deinen. Und darum ist Basecamp nicht zu unterschätzen. Also ich hatte das Glück, dass wir in Katar und auch in Frankreich, wo ich war, zwei sehr, sehr gute hatten diesbezüglich.
Aber man hat natürlich schon die letzten Jahre schon viele Fehler gemacht. Wenn ich zurückschaue, oder 2006, bist du im Bad Bertrich gewesen. Da war, glaube ich, die erste Schlagzeile gewesen. Willkommen bei Rentnern. Das ist schon mal das erste Spiel, das wir aus dem Achneamalpack noch. Dann 2010, Vanderbiltpark in Südafrika. Das ist irgendwie ein ganz kleines Zimmer. Ich glaube, noch kalt gewesen auch. Ist völlig nichts los gewesen dort. Auch ganz schwierig. 2014 war am besten gewesen. Brasilien direkt am Strand. Wie die Deutschen auch. Dort haben sich die Spieler eigentlich am wohlsten gefühlt. In Porto Seguro war das. 18 Russland, wunderschön, direkt an der Wolga. Aber wenn du raus bist, haben die Mucke gefressen. Dermassen viel Mucke gehabt, dass sich die Spieler auch wieder nicht wohlgefühlt und den Lagerkoller bekommen, ist richtig im Kopf haben. 22 Katar sind Fußballer eigentlich zufrieden dann, oder? Also abgesehen von der Klimaanlage.
Ja, also es ist gut. In Katar ist es so, es sind ja eh alle Mannschaften irgendwie fast auf einem Haufen gewesen. Schon praktisch eine Stadt gewesen. Dort sind halt Anfahrts weg, das ist auch so eine Sache. Ich meine, jetzt in Amerika, Mexiko, Kanada, da fliegst du dann quasi um die Welt zum nächsten Spiel gehen. Das ist dann schon einmal anders wie in Katar, wo die halbe Stunde, drei Viertel ist, glaube ich, das längste war, wo wir zum Stadion hatten. Aber ich finde es schon wichtig, kurze Anfahrtszeiten, vor allem zum Trainingsplatz, wo du praktisch jeden Tag machst, hilft natürlich ein bisschen Wasser, eben, im besten Fall das Meer in der Nähe oder so. Ein guter Golfplatz für einen freien Tag. Irgendwie, du musst,
Paddel?
Ja, ein Paddel anlegen. Du musst ja deine Mannschaft ein bisschen kennen, was die denn machen. Es bringt nichts, wenn irgend in einem Wald dich zurückziehst und das Gefühl hast, wir schotten uns jetzt komplett ab und alle schießen schlussendlich an. Das.
Oh Gott, ich muss so sagen, meine viel zur Auswahl ist ja nicht. Du hast ja einen FIFA-Katalog, wo dir alles ja ein bisschen vorgeht.
Also Schluss, wo die Hotelanlagen drin sind? Die, die zur Auswahl stehen? Die
Hotelanlagen plus der Trainingsplatz, wo in der Kombi dabei sind. Und da hast oft, dort wo jetzt gerade die Austragungsort hast, also Spielort, hast du nachher nicht in zwei, drei Hotels. Aber es ist nicht so, dass man dann in den Hotels, wo der Cambridge angeht, das Priorität hast in dem Hotel. Also es ist sicher noch eine andere Nation, wo jetzt in Los Angeles vielleicht zweimal spielt, dass sie dann eben das Hotel, das wir jetzt genommen haben, hätte mir jetzt nicht Priorität gehabt. Also da hat eine andere Nation vor uns und die haben das abgesagt. Ob es jetzt aus Kostengründen oder ob es ihnen nicht gefallen hat, das wissen wir nicht. Aber dann sind wir ja nachgerückt. Ja.
Wie werden die Prioritäten vergeben?
Diesmal nach Spielort. Also wenn jemand in der Nähe zwei bis drei Spiele hat.
Dann hast du Priorität.
Genau, ja.
Auf was schaust du mit dem Staff am allermeisten? Eben Möglichkeiten, dass man rausgeht, dass man Beschäftigungen finden kann. Trainingsplatz, was ist sonst noch das Wichtigste in Basecamp?
Ja, so wie es der Fabian gesagt hat, es muss wie es zu Hause sein. Du kommst heim und musst dich wohlfühlen. Und wenn du anfängst, jetzt, okay, wir könnten vielleicht noch diesen Raum ein bisschen aufmöbeln und die ganzen gemeinsamen Räume noch etwas umgestalten, dann fährst du schon mal an zu basteln. Wir haben nach der Auslosung sind wir unmittelbar nach Washington an die Westküste, haben dort 4-5 Hotels angeschaut. Wir haben einen Performance-Coach dabei gehabt, wir haben einen Teammanager, der auch Erfahrung hat. Auch Medien heutzutage müssen auch ihre Räumlichkeiten haben. Also es ist nicht einfach nur mein Wohlbefinden, es muss ja am Schluss auch das ganze Team auch zurechtkommen. Aber auch die Distanz vom Hotel auf den Trainingsplatz, dass du nicht 30, 40 Minuten hast, dass du jetzt fast einen halben Tag nur im Bus verbringst. Dass auch der Anfahrtsweg muss absolut passen. Ja.
Also San Diego, es lässt sich...
Aber brauchst du nicht noch einen? Einen Manager-Fenter?
Ist das die Aussicht vom Hotel?
Das weiß ich nicht, ob die Aussicht vom Hotel ist.
Brauchst du nicht einen Manager of Entertainment? Heute fast auch schon. Also, was machst du alles für Räume? Ist das, früher haben wir noch gejasset, das wird heute auch nicht mehr so ein Ding sein, oder?
Ja, aber das brauchst du eigentlich nicht. Es gibt natürlich eine gewisse Gruppenbildung innerhalb von einer Mannschaft. Eben, du hast die, die eher draußen sind, die auf den Golfplatz gehen. Du hast die, die lieber einfach mal ein bisschen am Pool hocken und ein bisschen säuneln, ein bisschen Vitamin D tanken. Also langweilig wird es dir eigentlich nicht. Also, du darfst ja dann schon auch nicht vergessen, warum du eigentlich da bist. Also, es geht schon auch immer noch um den Fußball. Aber also, langweilig in dem Sinn wird es da nicht.
Die Hockey Nazi hat immer wieder gesagt, in den letzten Jahren, dass sie so einen Gemeinschaftsraum haben gemacht, wo man gamen kann, wo man abhängen kann, wo man zusammen reden kann. Macht ihr so etwas auch?
Ja, ja, absolut. Das ist jetzt in Deutschland, in Stuttgart, wo wir unser Basecamp hatten, das war wirklich so ideal gewesen. Wir haben es können privatisieren für uns, weil es von der Größe her machbar war. Also ich kann es jetzt in Amerika in diesen Hotels nicht, aber es gibt doch einen Trakt, wo wir für uns ein bisschen abschotten können. Und der Raum, für die Spieler, der ist enorm wichtig. Also nicht, dass sie jetzt, sich irgendwo in den Zimmer verstecken, gruppenweise. Dass sie wirklich, wir haben einen grossen Raum, wo du kannst, Ping-Pong spielen kannst, Karten spielen, die Brettspiele. Und das ist so wie eine Art eine Begegnungszone, wo aber auch nicht nur Spieler dort sind, also auch ein Staffmitglied jederzeit zu antreffen ist.
Andi, was macht ein funktionierendes Turnierteam aus? Wo du über mehrere Wochen vom Zusammenzug bis zum letzten Spiel bist so lange zusammen?
Ja, am besten nicht Egos, die sich über die Mannschaft stellen, sondern eben nicht, du bist wahrscheinlich nicht die besten Spieler, sondern die beste Gruppe vielleicht damit.
Also das Ego vor der Tür lassen? Jeder einzeln?
Kann man so formulieren vielleicht, ja.
Ja, es zählt natürlich Leistungsprinzip, Teamfähigkeit und natürlich ist es wichtig, dass dort untereinander die Charaktere müssen stimmen. Also bis jetzt haben wir das Glück gehabt, dass das ein bisschen funktioniert hat. Man darf es ja nie irgendwie künstlich jetzt das Ganze aufgleisen. Wir sind dort zum Fußballspielen und müssen fokussiert sein auf unseren Job. Klar, da ist noch ein Spielraum, hat so Team-Events. Man könnte vielleicht Fabian fragen, ob das jetzt auch jedem dann auch passt, wo man irgendwo vorhat, gemeinsam etwas Pizza essen oder ein Bowling ab. Ich meine, am Schluss, das sind heute so intensive Momente, und auch Erholung ist auch extrem wichtig. Aber solche Aktivitäten, da kannst du eigentlich nur falsch machen.
Ja. Du bist ja nicht mit jedem Best Buddy. Also das Gruppengefühl, das man immer wieder raufbeschwört, das kannst du nicht einfach künstlich erzeugen.
Nein, aber das musst du auch nicht. Und das ist auch okay. Also, wichtig ist, dass wenn du auf dem Platz stehst, einfach alles gibst füreinander. Du, neben dem Platz, ob du einen jetzt mega magst oder nicht, das spielt wenig keine Rolle. Sondern, ja, einfach, du musst quasi das Ziel haben auf dem Platz. Und das muss gemeinsam das gleiche Ziel sein, im besten Fall. Und dann ist es schon so, dass halt der eine oder andere vielleicht vor dem Turnier damit rechnet, dass er ein bisschen mehr spielt, ein bisschen weniger spielt. Und dann ist es, glaube ich, die Aufgabe vom Trainer, ein bisschen rauszufinden, ja, wo sind die Brennpunkte, wo habe ich... Du magst immer ein, zwei, drei verleiden, die vielleicht sauer oder extrem sauer sind, dass jetzt zu wenig spielt. Aber dann brauchst du zwei, drei. Gerade Ersatzgoalies, das sind für mich so, das sind so die wichtigsten Leute für mich an so einem Turnier. Der dritte Goalie hat null Aussicht eigentlich auf einen Einsatz und ist trotzdem immer dabei. Und gerade der, der ist meistens nicht der Clown, aber der ist der, der für die Stimmung sorgen muss. Und da ist als Trainer nicht ganz so einfach, einmal die Kaderzusammenstellung. Und von außen hast du das Gefühl, wieso bietet er jetzt den auf? Du hast aber keine Ahnung, dass er eigentlich mega wichtig ist für das Team.
Also die Teamchemie, die auch stimmt, dass du eben einen hast, der für gute Stimmung sorgen kann oder der spürt, wenn es ihm nicht gut geht?
Ja, jeder muss seine Rolle kennen. Es ist nicht so, dass es gerade einer bestimmt ist für das. Also wir haben
als Klon.
der ergibt sich dann irgendwie automatisch, weil wir haben doch den einen oder anderen, der für Stimmung sorgt. Ich glaube, die Rollenverteilung, die ist ganz klar bei uns.
Wer ist die grösste Spasskanone, Stimmungskanone? Was hast du das Gefühl?
Im Moment? Schwer zu sagen, der Ersatzgoalies müsste jetzt eigentlich sein. Also der Ivo und ja. Das ist schon die Welschen, die sind schon sehr viel am Lachen, die haben sehr gut so. Aber sonst ist es wirklich ich glaube, eine sehr homogene Truppe. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Gruppenbildung extrem ausgeprägt ist, sondern die verstehen sich größtenteils auch neben dem Platz, habe ich so den Eindruck.
Murat, wenn man Mittag spielt, welchen Einfluss hat das auf die Matchvorbereitung, auf das Essen, auf das Training? Den Rhythmus musst du ein paar Tage vorher schon annehmen. Wie viel vorher fährt er an, so trainieren, dass man am Mittag spielt und den Pasta vielleicht am Morgen um 7 Uhr reinholt?
Ja, also wir haben ja in Katar schon gegen Kamerun am 1 am Nachmittag gespielt. Also es ist, klar, wir sind 9 Tage vor dem Spiel in San Diego, um auch die Zeitdifferenz aufzuholen. Irgendwo kannst du es aber auch am Schluss nicht künstlich erzeugen. Also, du stehst dann auf, wenn natürlich irgendwo das Sonnensystem, das Energiesystem, wir trainieren sicher ein, zweimal vorher um die Zeit, dass man ein bisschen ein Gespür bekommt. Auch das mit dem Essen. Also momentan um 9 Uhr morgens Teil der Spaghetti, momentan für mich unvorstellbar.
Ja, spätestens wahrscheinlich 9 Uhr, oder? Wenn holst du Teil Spaghetti rein, wenn du Mittag spielst?
ja, 3-4 Stunden vorher, aber ja, es ist schon so. Ich meine, du kannst ja auch ein gutes Rührei essen oder irgendwie. Also, du musst halt eine Alternative für dich herausfinden. Also ich bin auch nicht der Typ, ich kann nicht Spaghetti mit Tomatensauce essen. Es geht einfach gar nicht in meinen Kopf. Das, und das bringt dich auch nicht, wenn das auch
das Buttergipfeli vor Augen.
Ja, ja, das wird wahrscheinlich nicht auf Tisch.
Ja, aber ich bin ja ein Stück weit ein bisschen froh, dass ja einige Ligen auch schon 12:30 am Nachmittag spielen. Also ich glaube, der Granit, Manu, die haben die Erfahrung. Auch, dass sie also das Mittagsspiel schon durchgespielt haben. Ja.
Also das wird sicher speziell sein zum Beobachten. Sachen Temperaturen ist, glaube ich, nicht eine ganz grosse Herausforderung.
Hast du dich damit beschäftigt, schon mit der Temperatur?
San Diego so
ja, ja, verglichen mit Katar denke ich nicht,
ist,
oder?
Ist nichts also, schlimmer, oder?
Also, ja.
Nein, so mitgeteilt worden ist, Westküste sollte recht angenehm sein. Wir sind ja nicht in San Diego, wir sind nachher in San Francisco und Los Angeles. Also, ich glaube, das geht am Schluss für alle gleich. Ja.
Zwei wunderbare Städte, die man natürlich auch erkunden könnte. Als Spieler siehst du nichts.
Nicht viel.
Hotel, Trainingsplatz, Stadion?
Ja, der Golfplatz.
Und sonst?
Nein, also das ist darum, gerade so einem Turnier in Katar sind wir zum Beispiel mal in der Wüste gewesen und so, das war schon auch mega eindrücklich gewesen und das habe ich mega cool gefunden. Aber dort, du hast immer 3-4 Spieler, die das dann nicht gehen, die wären lieber im Hotel bleiben.
Es ist ein schmaler Grad, oder? Ich glaube, auch in Südafrika sind sie Babyleuen besuchen. Wir erinnern damals und so, das haben alle auch wieder super gefunden. Aber nein, das ist auch klar, haben sie ein Team-Event grillieren und, also es war nicht bei der Nationalmannschaft Super League gewesen, und dann hat der Trainer das Bier verboten und dann ist es wieder in die andere Richtung, sind sie fast
nur gestartet.
Dass das ist, oder? Ja.
Reden wir über Murat als Mensch und Trainer. Wie tickt er? Als Trainer, der Murat Yakin. Weißt du, wie viele Spiele hast du gehabt unter ihm?
Nein.
91. Unter einem anderen Trainer hast du noch mehr gehabt.
Weiss es nicht.
Marcel Koller.
Okay.
Wie tickt er, der Murat?
Ja, wenn man ihn eigentlich so erlebt, das Gefühl, nichts bringt ihn aus der Ruhe. Auch irgendwie, wenn im Training oder im Spiel irgendetwas nicht so funktioniert, dann habe ich immer das Gefühl, ja, er hat eine Lösung, woher auch immer, manchmal aus dem Bauch raus vielleicht auch. Sonst, ich habe es eine mega coole Zeit gefunden, immer. Und ja, ich habe gewusst, wenn ich ins Büro gehe, dann komme ich eine klare Antwort über. Also nicht irgendwie, ja, also wir schauen mal, sondern das und das musst du besser machen, das und das machst du gut. Und das habe ich mega geschätzt, ja.
Also, Görget, merci, der Ski, über 100 Spieler gehabt, wenn man alles dazu zählt, inklusive ein Nazi. Wenn ist er knallhart, wenn lässt er nicht mit sich verhandeln?
Ja, also wenn es um taktische Sachen geht, dann lässt er nicht verhandeln. Dann hat er einen Plan und dann zieht er den wirklich durch. Also zumindest in der Vorbereitung aufs Spiel ist es nicht so, dass wenn man im Spiel merkt, hey, es geht jetzt vielleicht nicht zu 100% auf, was sehr selten vorkommt, also dann kann er schon anpassen. Aber so in der Vorbereitung auf ein Match taktisch ist er eigentlich, zumindest in der Zeit, wo ich ihn in Basel erlebt habe, schon immer zum Glück mit einem guten Plan gekommen, dass wir dann auch haben können. Und es hat auch meistens funktioniert. Also weißt, es bringt ja nichts, wenn du immer einen klaren Plan hast und irgendwie funktioniert er nur alle 3-4 Wochen. Also nein, und ja, eben, wenn es um freie Tage geht oder um Belohnungen, wenn wir gewonnen haben oder so, dann hat man eigentlich gut mit ihm können reden und dann ja, hat er halt einmal einen mehr gegeben wie vielleicht den anderen zu dem Zeitpunkt.
Die Ruhe. Ja, ich habe eingangs so gesagt, du ruhst in dir selber, egal wie hektisch es ist, du bist ruhig. Wann fährst du mal aus der Haut? Was macht dich richtig prozessig?
Ja, wenn jetzt so Fehlentscheidungen auf dem Platz passieren, wenn jetzt nicht gerade das, was wir vielleicht mal besprochen haben, in der Garderobe, vor allem gerade in der Pause, dann kommst du auf den Platz raus und dann siehst du, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade war, ob er das verstanden hat, was ich ihm gerade erzählt habe. Er geht um mit und macht genau komplett das Gegenteil. Also das ist dann etwas, wo ich muss sagen, ja, vielleicht muss ich das nächste Mal, also dann nehme ich auch mich in Verantwortung, ich sage, vielleicht muss ich das nächste Mal einen anderen Weg finden, um ihm das zu erklären. So Sachen, ja, jetzt gerade aktuell auch sind die Schiedsrichter und mit dieser ganzen Wahrgeschichte auch immer ein bisschen sehr unglücklich. Also so Aktionen, wo du wirklich kannst noch anschauen, noch kontrollieren. Und am Schluss, eben, was jetzt am Wochenende auch passiert sind, so Schiedsrichter am Schluss, sie können auch nicht viel dafür, wenn am Schluss auch der VAR noch entscheidet. Also es sind Sachen, die mich mit dem Fußball Natur und Geschwindigkeit und Situationsbetroffen einfach mich wirklich kann richtig ärgern. Ja.
Aber man sieht uns nicht immer an. Es war immer so. Hast du noch immer so in Erinnerung gehabt?
Ja, du musst ja schauen, woher der Murat kommt, oder? Wenn er aufgewachsen ist. Wenn er musste auch also die Vaterrolle für seinen Bruder übernehmen. Durch das ist er in seine Charakterfestigkeit irgendwie eingekommen in einem ganz jungen Alter. Und durch das steht er mitten im Leben. Und darum kann er Entscheid aus der Position von der Stärke immer treffen. Und das macht halt bringt eine unglaubliche Authentizität mit ihm, bei ihm mit, oder? Aber wenn du den Murat Yakin persönlich enttäuscht, also wir reden jetzt nicht von Hocker vor, das ist fachlich, wie du gesagt hast, persönlich, menschlich enttäuscht, dann ist er auch konsequent in die andere Seite.
Du hast nach was, 3,5 Jahren, der Fabio wieder zurück in die Nationalmannschaft geholt. Was schätzt du ihm oder was hast du so besonders geschätzt ihm als Spieler? Dann war noch Corona, Xhaka, glaube ich, Quarantäne.
Ja gut, wenn ich ihn ja nicht kennt hat, wäre das mit dem Nazi-Thema gar nicht der Fall gewesen. Ich habe ihn als, nicht nur als Spieler, auch als Mensch schätzen extrem, weil ja, er ist zugänglich und hat für jedes Ohr. Und ich glaube, so wie man ihn auf dem Platz erlebt hat, die Flexibilität. Ich meine, wir hatten ja irgendwo als offensiver Spieler auf den Flügel also, ich glaube, ein bisschen aufgebaut, das war so seine Entwicklung. Aber nachher, wo ich gesehen habe, dass er doch mehr drauf hat, und mehr zutrauen kann, dann haben wir ja, andere Positionen auch spielen lassen. Also bis von Aussenposition ins Zentrum, nachher ins zentrale Mittelfeld, bis mal irgendwo allein ist, auch noch als Innenverteidiger auch noch spielen lassen. Also eben die Flexibilität und eben als Mensch zugänglich zu jedem. Ich glaube auch, jeder kann zu ihm kommen. Also er macht da keinen Unterschied, ob er jetzt irgendwo eine Hautfarbe oder eine andere Nation Herkunft nimmt also, ich glaube, von jedem immer eine Sorge bereit. Ja.
Gibt es witzige Anekdoten zwischen Fabian Fehn und Murat Yakin oder etwas, was der?
Was mich einfach mega gut mag erinnern, ist, wo wir es ist eine Woche vor Tottenham auswärts, haben wir in Luzern gespielt und dort hat man quasi den ganzen Mannschaftsrat und mich, ich weiß gar nicht, ob ich im Mannschaftsrat war, aber ihn und ich haben alle uns überlegt, hey, was machen wir jetzt eigentlich drin? Und dann hat er auf der Tafel angefangen zu erzählen und so. Und dann ist darum gegangen, ist einer klar auf dem 60 gewesen. Dann hat er so in die Runde gefragt, wisst ihr eigentlich, wer jetzt im nächsten Match da spielt? Und alle haben es oben angelegt. Ich habe genau gewusst, dass er mich meint. Alle anderen haben das irgendwie nicht erwartet. Und es ist für mich so quasi der Startschuss in meine Karriere, wo es so richtig losgegangen ist. Ich bin mega dankbar für den Moment, dass ich die Chance dort bekommen habe. Das war nachher meine Position in dem Sinn. Und es hat mega gut funktioniert von Anfang an. Und das ist mir einfach geblieben, wenn wir irgendwie gefühlt das Zehnte dort in diesem kleinen Räumchen reingehockt sind und er angefangen hat, die Magnetli verschieben. Ja.
Beim Wort Innenverteidigung hat die Augen leicht aufgeblitzt.
Ja, also, es ist tatsächlich so gewesen, ich hatte wirklich Innenverteidiger. Es hat auch Match gegeben, als ich als Innenverteidiger angefangen habe und als Stürmer aufgehört habe. Also, es ist wirklich ein Lausanne, ist das mal gewesen. Ich schaue gerne zurück. Und sonst, erzähle ich sicher nicht, wenn es da grosse Skandale hat es nicht gegeben. Also,
ist nicht noch etwas miteinander hängen, nachher telefonieren, der eine Tag gelitten, der andere ist noch im Bett gewesen und umgekehrt?
Ja, das
war dort. Ja, das war am Vorabend, ja, wo leider damals der Granit ausgefallen ist. Irgendwann kurz vor Mitternacht habe ich an Fabio ein SMS geschrieben, ob er Lust auf das Comeback hatte für die Nazi. Und der war lange nicht. Er ist am Morgen um 7 Uhr. Schreibt mir zurück, Muri, bist wach.
Und du hast noch
Pech. Ich wäre ready. Also, so ist gut.
Wir haben Angst, dass es jetzt zu lang ist, dass einen anderen noch gefunden hat, als Nacht von 2.
Ja, wenn du um diese Zeit die Antwort gibst, heisst es, vielleicht ist der noch ein Hotelbar im Poker, oder?
Ja, das meinst
du. Das ist der
Nein, Nein, ja, das ist es nicht. Ich bin tatsächlich ins Bett gegangen. Ich habe den Match natürlich schön geschaut und bin dann ins Bett gegangen.
Aber Yakin Frey, die Verbindung, die gibt es natürlich schon mit dem Papa, mit dem Markus Frey, der dir geholfen hat, ja, in deiner Trainerausbildung.
Ja, sehr dankbar gewesen. Natürlich auch seine Bemühungen und auch seine Art und Weise, wenn er es auch vermittelt hat. Also völlig ruhig, sachlich und extrem fußballnäher. Also nicht einer, der jetzt irgendwo gesponnene Ideen halt auf dem Fußballplatz. Also, ich habe immer gesagt, Muri, bleib bei den Übungen immer einfach. Und das ist für mich natürlich immer sehr gelegen gekommen. Nein, er hat sich extrem viel Zeit genommen. Das war auch mein Experte, weil du brauchst als Pro-Lizenz-Teilnehmer jemanden, der dich auch begleitet. Das war für mich natürlich klar, dass ich ihn mitnehme. Und nein, für mich immer irgendwo in der Beobachtung ein ehrliches Feedback bekommen. Das habe ich extrem geschätzt. Ja.
Bist du eigentlich wegen ihm zum FC Frauenfeld? Du bist heute Präsident, oder?
Jetzt ist er Präsident.
Du noch nicht?
Nein,
hast du nicht damit zu tun, dass du zu Frauenfeld-Trainer geworden bist damals?
Ich habe es gebraucht für mein Diplom, für das A-Diplom. Das ja, musst du ja einen Club trainieren. Und dort bin ich GZU 21, noch ein Jahr später erst in Frage gekommen, ob ich einen Club brauche, die Frauenfeld. Und dort ist der Kontakt zum Präsident. Ja, und so ist es entstanden für die letzten 10 Spiele, glaube ich. Und darum konnte ich mein A-Diplom können absolvieren. Ja.
Bevor wir die Werbung gehen, Murat, wann hast du das letzte Mal fußballerisch, wann hast du das letzte Mal Zweifel gehabt oder selber etwas im Zweifeln und was machst du in so Momenten?
Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal Zweifel im Sport. Ich glaube, wenn wir uns gut vorbereiten und das ist ja immer der Fall, aus der Stärke kommen und auch versuche immer das Bestmögliche zu machen gegen einen Gegner, der vielleicht in dem Moment ein bisschen das Momentum hat, das besser ist. Aber trotzdem, im Fußball ist immer alles möglich. Wenn du das Team zusammenhältst, dann kannst du vieles erreichen. Aber Zweifel in dem Sinn kann ich nicht, ja.
Also, wir wollen natürlich auch noch über die Sportlichen reden. Der Name ist schon gefallen, Noah Akofor. Da wollen wir natürlich auch noch ein paar Worte darauf verwenden. Wir wollen über Denis Zakaria reden, über Manzambi reden, welche Rolle es dieser Tine in der Nationalmannschaft. Sehr schnell eine kurze Pause und dann sind wir gerade wieder zurück. Zurück im Heimspiel mit dem Fabian Frey, mit dem Murat Yakin und mit dem Andi Böhni. Wir reden über die WM-Vorbereitungen für die WM in diesem Sommer. Der Murat hat viel ausprobiert bei den Testspielen. 10 Wechsel pro Spiel und ganz viel von uns hat gesagt, was soll denn das? So viele Spieler, die wechseln, das hilft dem Spieler nicht, dem Trainer nicht. Wie siehst du es, Andi?
Ja, grundsätzlich ist als Zuschauer natürlich denkst, wieso machst du jetzt das? Aber schau am Schluss, die Nations League, die wir gespielt haben, hat der Murat Yakin alles Mögliche ausprobiert. Und nachher, wo es ernst ging, Nations League nicht zu klein reden, aber die ist nicht so wahnsinnig wichtig, hat einfach alles funktioniert. Also am Schluss musst du einfach vertrauen, was er macht. Das ist keine Frage.
Was war die Idee dahinter? Was hast du für Erkenntnis bekommen?
Ja, wir haben ja dann mal das durchgebracht, dass ja in einem Testspiel auch alle kannst auswechseln. Mhm. Weil es geht ja darum, auch die Belastungssteuerung unter Kontrolle zu haben. Weil im März sind ja die meisten Spieler so involviert in der Meisterschaftsphase. Europacup-Plätze, Abstiegsplätze, also das sind ja wirklich sehr intensive Phasen. Und wenn jetzt nur 6 Spieler kann auswechseln, dann müssen 4 durchspielen oder 5 mit dem Goalie. Und oftmals in dieser kurzen Zeit, 2 Testspiele, musst du die durchspielen lassen. Ist nicht optimal. Und darum gesagt, ich habe 23 Feldspieler, ich muss doch irgendwo alle können auf dem Platz sehen können und nicht nur im Training. Und das war eigentlich die Idee gewesen von der Belastungssteuerung, aber trotzdem auch anderen Spielern. Mal nicht nur einfach 4-5 Minuten Einsatz geben, dass sie mal vielleicht auch 30 bis 45 Minuten spielen. Und das war eigentlich die Idee gewesen.
Also bist du oder ist die Schweiz auf Deutschland zu zum Beispiel gesagt, wir möchten das so machen?
Nein, das haben wir bei der FIFA so beantragt. Das sind 2-3 Trainer gewesen, wo das der Wunsch da war. Und das ist dann jetzt gerade auch sofort angenommen worden. Am Schluss liegt es ja bei jedem selber, aber will die 11 Wechselungen durchnehmen. Also wir haben gesagt, das ist auch ein Wunsch von mir gewesen. Und darum irgendwo auch allen ein bisschen Möglichkeiten zu geben, sich auf dem Platz zu zeigen.
Was waren deine Erkenntnisse von diesen Testspielen?
Ja, also ich finde das übrigens mega gut. Also ich bin auch ein Fan von dem, dass man durch... Also wenn nicht für Testspiel, wenn würdest du es denn machen? Also ich verstehe nicht ganz, wie man kann dann das Gefühl haben, ja, wir müssen jetzt immer mit den gleichen spielen. Ist ja schön, wenn du eine eingespielte Mannschaft hast, aber ein Spiel mehr oder weniger spielt dann auch keine Rolle, quasi zum sich einspielen. Aber ich glaube, auch jetzt in diesen Testspielen hat man gesehen, die 11, 12, 13 Spieler tun sich schon rauskristallisieren, wenn jetzt nicht noch. Es geht ja noch einen Moment, das kann ja noch viel passieren. Aber, und die funktionieren auch sehr gut zusammen. Und ich glaube, Das weiss der Muri ganz genau, dass die funktionieren zusammen. Darum kann er ja auch erst recht ein bisschen mehr wechseln. Weil, ja, ich glaube, so, der Gameplan steht im Großen und Ganzen, habe ich das Gefühl.
Der Gameplan, die Startelf hast du im Kopf?
Also das Gerüst, das steht. Darum habe ich auch gegen Deutschland mit dieser Formation angefangen, wo letztes Jahr dreimal hintereinander gespielt haben, wo sie auch verdient haben, sich zu präsentieren, gerade in Basel und gegen Deutschland. Gewusst kann man machen in der Halbzeit mehrere Wechsel nach 60 Minuten, also so, dass auch der Rhythmus hoch bleibt. Also nicht, dass man jetzt 11 wechseln und jede 5 Minuten immer Spieler. Das Gerüst steht und darum das Kader, das jetzt im März dabei war, das wird sicher größtenteils bestehen. Es liegt immer ein bisschen auch jetzt beobachten Ende April, Mai, das Momentum, wo es mitbringt. Also ich hoffe, dass alle irgendwo im Einsatz sind, dass alle gesund sind. Und dann, dass ich noch viel muss wechseln muss, ich hoffe es nicht. Also das bringt ein bisschen auch Kontinuität rein und die Mannschaft hat sich auf guter Seite gezeigt. Ja.
Okafor, der Name ist schon gefallen, wo ein Interview gegeben hat, was sich über seine Rolle beschwert hat. Würde man sagen, auch nicht gut beraten war, dass er überhaupt ein Interview so gegeben hat. Was hat er noch gegenseitig, dass das Tischtuch, das man das Gefühl hatte, das für alle Zeit zerschnitten ist, dass das Vertrauensverhältnis wieder da ist?
Ja, ihn kontaktiert im Frühling, dass wir ihn
von euch auskommen?
Gerne würde besuchen, genau. Und ja, man zeigt ja gute Leistungen. Er schießt auch jemand ein oder andere Goal, was für uns auch wichtig ist im Offensivbereich, wenn mal im Notfall mal auch Spieler ausfallen. Wir haben dort gerade eine Phase gehabt mit dem Ruben Vargas, der 3-4 Monate verletzt ist oder diese Saison schon zum dritten Mal verletzt ist, dass wir einfach dort Optionen haben. Und Noah, ich glaube, seine Entwicklung ist, als er von Mailand oder Napoli zu Leeds gewechselt hat, man sieht, dass er ja, gute Spiele zeigt, dass er auch eine andere Intensität drin hat. Mir ist einfach nur darum gegangen, ihn persönlich zu sehen, ob er auch die Entwicklung menschlich gemacht hat. Also ob das Interview, das er gemacht hat, ja, ob das auch...
Eine gewisse Einsicht da.
Ja, absolut. Und das wollte ich nicht einfach nur am Telefon sehen oder per FaceTime. Vor Ort, ich bin nachher nach dem Spiel mit ihm allein nur im Raum gesehen, ohne Agent und ohne von meiner Seite, vom Staff. Also ich sagte, Noah, das sind einfach Regeln, die du musst einhalten musst. Und wenn du das kannst, dann bist du mir herzlich wieder willkommen. Wir haben ihn eingeladen. Leider hat sich dann in Basel beim Einlaufen verletzt, also leicht ein bisschen verletzt, dass er nicht können spielen konnte, aber ich hätte ihn gerne gebracht, ja.
Ja, also ich meine, ich glaube, als Schweizer kannst du einen Stürmer, der 2 Goal im Old Trafford gegen Manchester United schießt, im Grundsatz mal nicht verzichten. Aber es gibt noch etwas anderes. Wir sagen immer, wir wollen Typen haben. Und jetzt, wenn sich ein Noah Okafor vor der Mannschaft entschuldigt, weißt du, wie viel Überwindung braucht das für so einen jungen Menschen und so? Das muss man schon hoch anrechnen. Und ich meine, wenn man so nachher zusammenkommt, gibt es einfach gar keinen Grund, dass man Noah Okafor nicht mitnimmt, wenn er das annimmt, so wie es der Murat beschreibt.
Weiter Personal jetzt. Zakaria hat, glaube ich, bis ihrer Zeit bei Servet Genf schon mal in die Verteidigung gespielt. Werden wir in dieser Rolle sehen, an der WM?
Ja, der Plan steht eigentlich schon lange. Es hat sich einfach nie ergeben. Er war immer irgendwo angeschlagen, verletzt. Oder während dem Camp letztes Jahr in Amerika einen Tag vom Spiel noch abgereist. Ja, wir haben eine Überbesetzung im Zentrum, im Mittelfeld. Ich meine, wenn bei Monaco und mit seiner Persönlichkeit spielt, ich sehe die guten Spieler auf dem Platz. Klar wäre es ein Luxusproblem oder eine Luxuslösung, einen Dennis von der Bank auszubringen, aber irgendwo, er ist ein Spielerrat. Das heisst nicht automatisch, dass er auch viel spielt, aber trotzdem ist ein Dennis extrem wichtig und für gute Spieler kreiert man irgendwo ein System oder irgendeinen Platz, damit auch die guten Spieler uns ja, helfen, zum Erfolg.
Tatsächlich der eben ein Luxusproblem, das man hat. Mansambi, wo man immer wieder gehört, die letzten paar Wochen, welche Rolle müsste er deiner Meinung nach spielen
an dieser WM? Ja. Ist halt schwierig. Er spielt jetzt bei Freiburg auch auf dem 6 im Zentrum und wenn Dennis Zakaria schon nicht dort rein im Moment kommt.
Noch mehr Luxus.
Bei ihm ist natürlich, hat ja viele Spiele schon auf dem Flügel gemacht. Hat auch Qualitäten offensiv, glaube ich, er hat schon mit seiner Flexibilität bringt er schon viel mit.
Da wirst du früher oder später nicht mehr an ihm vorbeikommen. Das wird der nächste Schweizer Superstar, glaube ich, Mansambi. Ich glaube, Zakaria, wo man schon sieht, die Historie der Nazi, es hat nie angehängt, bis jetzt, weißt du. Mhm. Also, ich traue Mansambi mehr zu als Zakaria auf die nächsten 5 Jahre der Nazi.
Oh, kann man jetzt von der Position nicht vergleichen, was mich erstaunt, aber es ist auch okay, dass er bei Freiburg so eine verantwortungsvolle Position spielt. Mir ist einfach im Training, im ersten Training in Amerika, aufgefallen, dass er gerne den Ball hat, dass er einen unglaublichen Tordrang hat und das hat er auch in diesem kurzen Spiel gezeigt. Und wir haben ja offensiv nicht die grosse Auswahl. Und im Zentrum, Innenverteidiger oder auch im Mittelfeld haben wir so viele Spieler Konkurrenz. Also mit seiner Spielwitz, wo noch alles ein bisschen unstrukturiert ist, einfach mal als Flügelspieler reingeworfen. Gerade in Amerika macht er einen Assist plus noch ein Goal. Also er ist auch einer von diesen Spielern, der glaub, auf verschiedenen Positionen schießen kann.
Wo siehst du ihn denn am besten? Und sagst du, 60 Jahre weniger, mehr Flügel oder gibt es eine andere Position? Also als 9 sind?
Ja, so ein bisschen zurückhängender. Als zentraler Offensiv, also ein typischer Zehner, der auch in beide Richtungen schafft. Defensiv sehr diszipliniert schafft. Aber ja, auch dort sind wir gut besetzt. Und darum finde ich jetzt gerade in diesen intensiven Positionen, auf den Flügelpositionen wie Ruben, und dann ein Doi, ein Ockerform, und dort haben wir einen Fabian Ried, den wir haben. Ja, wieso nicht? Ein Mansambi, der jetzt natürlich alle Flexibilitäten aber auch kann ausspielen kann.
Ja. Es gibt ja schon interessante Namen. Sanchez, dann Boteli, Ogbos, ein Vogt, apropos Offensive, wo können Räume schiessen. Gehört der Vogt für dich an der WM?
Ja gut, er hat jetzt in der Super League bewiesen, dass er das kann. Das muss man jetzt natürlich beobachten. Das ist, wie Muri vorhin gesagt, das Momentum, denn wenn der jetzt natürlich in der Endphase der Super League da alles bombardiert, was man kann vor dem Goal, dann muss man darüber diskutieren. Sonst finde ich, die Art und Weise, wie die Nazi jetzt im Moment spielt, ist der Brill natürlich absolut gesetzt da vorne. Und selbst ein Mansambi könntest du, glaube ich, noch sogar dort führen stellen. Ja, aber einer, der Goal oder wo weiss, wo das Goal steht, kannst du nie nicht mitnehmen oder nicht zumindest im Auge behalten, dass er dann noch drauf rutscht.
Alex Frey hat in diesem Studio schon lobende Worte gefunden. Endlich haben wir wieder einen richtigen Schweizer Stürmer mit dem Alessandro Vogt. Der muss auf deiner Liste sein im Jahr.
Er ist absolut auf unserer Liste. Hat auch eine riesige Statistik, was Goal und Scorepunkte anbetrifft. Ist auf einem super Weg. Also, er hat jetzt dieses Jahr mal eine Duftmarke gesetzt. Mit dem Transfer jetzt auch zu Hoffenheim super. Also mega. Das freut mich extrem für jeden Spieler, der irgendwo auch den internationalen Weg sucht. Das ist auch die nachher für uns auch in Frage kommen. Klar, ich habe jetzt mit dem leider im März hat er für die U21 nicht können spielen. Ist ja verletzungsbedingt ausgefallen. Solange jemand noch U21 spielen kann, soll er lieber noch dort die Verantwortung übernehmen. Das ist immer unsere Strategie und Idee. Ich habe mit dem Montero eine zusätzliche Option, die auf dieser Position eine zentrale Sturmposition kann spielen kann, für einen Breil, wenn er mal ausfallen würde. Ich darf nicht vergessen, Zeki Amdouni, der auch noch aus der Verletzung zurückkommt. Ob es ihm noch lange, jetzt in den nächsten 5-6 Wochen, das wissen wir noch nicht. Aber Alessandro Vogt, mit seiner Mentalität, mit seiner Intensität, die er auch in jedem Spiel geht, ist er absolut für uns.
Hast du noch so einen Mr. X aus dem Hut zaubern, den du gerne in die Runde werfen willst?
Ja, aber eben, der Noah Okafor, ich glaube auch gegen Italien, der WM-Quali für 22 Stoßstürmer gespielt, durch alle anderen Optionen jetzt genannt. Ich glaube, dass der Vogt, mal schauen, dass ich auf internationalem Niveau dann in der Super League verteidige, aber nicht wahnsinnig gut, finde ich im Fall. Bin gespannt, wie sie in der Bundesliga.
Aber das muss ich dir noch zeigen, oder?
Ja, genau.
Auf der anderen Flughöhe,
ist, genau. Bestätigung ist meistens schwieriger, wie einmal Vollgas.
Wenn wir über die Zukunft reden von der Nationalmannschaft, viele junge Spieler, die man jetzt da gehört, dass irgend nachher kommt, eben ohne Boteli zum Beispiel, der wahnsinnig Freude macht beim FC Sion. Was ist die Zukunft von unserer Nazi?
Ja gut, da können ja viele, die hinten nachkommen. Du hast vorhin gesagt, Sanchez auch, aber Yashari etc., wo viele Chance wartet. Jetzt ist schon, ich meine, die Mannschaft ist, hoffen wir auf den Zenit jetzt, oder? Aber es ist schon relativ alt, jetzt sag ich vom Schnitt her. Die erste Elf, die du aufgestellt hast, ist näher an 30 Jahre, 28, 29, oder? Es wird schon einen grossen Umbruch wahrscheinlich auch geben, oder?
Nach der WM?
Möglicherweise.
Das schauen wir nach der WM an.
Ja, Chaka 33, Freuler 34, Rodriguez, Widmer auch 33. Gerade beim Chaka ist das der Last Dance, was hast du das Gefühl?
Nein, absolut nicht. Nein, das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen.
Spielt er bis 40?
Ich glaube, solange er gesundheitlich in dieser Form ist, dann spielt er so lange wie möglich. Also ich weiß auch von ihm, dass er das nach der WM auch noch wird weiterziehen wird. Also da bin ich schon mal glücklich. Aber eben, muss auch immer reden, fit sein und körperlich auf dem höchsten Niveau sein.
Rodriguez spielt übrigens so bis 45 wahrscheinlich.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, er spielt jetzt genau gleich, wie er mit 22
spielt. Ich habe das Gefühl, sollte man sich erinnern, er spielt auch immer. Ja. Er spielt schon immer.
Ja.
So wie eine Lamaschi, Super League spielt er einfach gefühlt, jede Saison 5, 36 Spiele.
Ja. Aber ich meine, er spielt jetzt bei Betis, das ist jetzt nicht irgendein Club, sondern ja, also international noch dabei. Also das ist, ja.
Das ist seit 2011, Reto Ziegler, rote Karte in Wales. Rodriguez hinein, seither ist er, glaube ich, nie mehr von dem Platz weg.
Ja, 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 hat er 15 Jahre Länderspiel gemacht. Ich auch.
Du hast auch ein Länderspiel gemacht?
Ja. Was, das war schön.
Was zeichnet die Spieler aus, auf dem Niveau, in dem Alter, dass sie das so verlässlich, du weißt immer, was du bekommst?
Ja, es ist am Schluss, es ist eine Qualität, einfach wirklich die Konstanz reinbringen auf so hohem Niveau. Ist natürlich verbunden mit viel Arbeit, auch neben dem Platz sich Sorgen geben. Die zwei die verstehen sich blendend auch neben dem Platz, also die verbringen gefühlt jede Minute miteinander. Ich glaube, dass die sich schon gegenseitig immer wieder anstacheln, um noch besser zu werden. Und das ist mega schön zum Schauen und okay. Ich durfte auch ein Teil von ihrer Karriere sein.
Und kennen wird sicher der erste sein von denen, was sagt.
Da habe ich eben auch das Gefühl. Ja.
Was wäre ein gutes WM-Ergebnis für dich, Murat? Dass du sagst, ich bin zufrieden.
Es lässt uns natürlich vieles träumen, weil ja die EM, ich glaube, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben und auch dort irgendwo die Möglichkeit gesehen haben und auch dass das machbar gewesen wäre mit dem Viertelfinale gegen England, wie wir gespielt auftreten sind. Darum sage ich ja, das ist, glaube ich, vieles möglich gewesen, auch ein Halbfinale-Final. Und von dem her lässt sich da schon ja, eben, vieles erträumen, dass wir an der WM können weiterkommen können. Aber eben, am Schluss müssen wir die Gruppenphase so gut wie möglich überstehen, dass dann nachher der weitere Verlauf in den Playoffs gegen Gegner antreffen, die vielleicht nicht gerade auf dem ersten Platz sind, dass wir gegen aber nein, es geht ja darum, dass wir die beste WM aller Zeiten spielen und die Möglichkeit und die Qualität haben wir in der Mannschaft.
Das gesagt, hat der Xhaka gibt Signal, dass er über die WM raus weitermacht. Du hast Vertrag bis 28, wenn ich richtig informiert bin. Bist du ein Mensch, der schon darüber raus schaut? Bist du ein Mensch, der sagt, ich hätte noch Lust auf etwas anderes? Oder ist der Nazi-Trainer bis auf Weiteres? Machst du so Gedanken?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich habe eine absolut grosse Freude mit dem Team und auch mit dem Staff, wo ich seit 5 Jahren jetzt zusammen sein darf. Es hat immer wieder ein bisschen Anpassungen gegeben. Aber ich glaube, das spürt man auch innerhalb der Mannschaft, dass die Freude, wie sie, die Art und Weise, wie sie auch Fußball spielen. Es gibt immer einen Prozess und Änderungen, dass in dem Moment vielleicht Spieler aufhören, aber dann wieder neue Spieler nachkommen. Also das ist das wird jetzt die Zeit erst einmal nicht missen, was ich aufgebaut habe. Und solange ein Nazi die Momente geniessen kann, dann mache ich das. Ja.
Wir haben uns überlegt in der Vorbereitung, was müsste für ein Angebot kommen, dass der Murat Yakin ins Grübeln würde kommen, bevor wir ihn selber fragen, Andi, was könnte das sein, die Augen? Dass er sagt, boah, so gut, das darf ihm nicht lang gehen.
Saudi-Arabien war immer das Thema, Nein, ich... man passt nicht perfekt zur Schweizer Nazi, oder?
Nazi-Trainer von Brasilien.
Ja, schau jetzt.
Das ist ja... Wäre das etwas, was du alles würdest lassen fallen?
Also, ich bin gut beraten, das geniessen, was ich jetzt habe. Und alles andere, das sind Spekulationen, ja, also...
Wollte ich nicht was dran mit? Wollte ich nicht dran was beteiligen?
Wollen wir nicht, jetzt müssen wir diskutieren über einen anderen...
Wusstest du nicht, wir sind die Ersten, die es erfahren, oder?
Ja, absolut.
Was passiert jetzt noch bis zu der WM her? Ich kann mir vorstellen, so aus dieser Vorbereitung, aus dieser Erkenntnis, irgendwie muss man ja alles kanalisieren, irgendwie muss man eben alles ein bisschen verdichten. Der Fahrplan, bis es losgeht, werden die Tage jetzt immer intensiver, immer länger? Oder
wie ist das? Eigentlich seit 2026 Anfang ist ein WM-Tag. Oder jeden Tag ist ein WM-Tag. Und wir haben unsere Vorbereitung gemacht mit den Workshops, mit den Vorbereitung, wenn gehen wir das Spiel besuchen, eben das März-Meeting mal hinter uns bringen, von dort aus wichtige Erkenntnisse kriegen, wo ich wirklich sehr viel mitbekommen habe. Ja, und jetzt nur noch hoffen, dass die Spieler gesund bleiben. Und beobachten, Minuten einsetzen, irgendwo aufschreiben, dann gute Trainingsvorbereitungen, die zwei Testspielvorbereitungen, Jordanien und jetzt, wo Australien bekannt ist. Also das sind zwei tolle Spiele. Und dann ja, gute Anreise und dort uns gut vorbereiten.
Andi, wir sind dort, oder? Du bist dort, sind wir im Drücker.
Ja, natürlich.
Du wirst berichten.
Sendungen von Ort machen. Ja.
Von Paddelturnier, von Golfplätzen, von nächtlichen Pokerturnieren. Wir werden es sehen. Murat, merci vielmals, bist du da gewesen. Einmal mehr, herzlichen Dank, hast du dir Zeit genommen. Wir drücken dich schon jetzt natürlich Daumen und lasst uns träumen.
Dankeschön.
Murat, merci vielmals. Andi und dir, herzlichen Dank. Fabian Frey, merci vielmals, bist du wieder mal bei uns gewesen.
Schön.
Schön da, oder?
Ja, ist auch schön.
Alles klar, gut. Merci vielmals für das Interesse am Heimspiel. Uns gibt es selbstverständlich überall dort, wo ihr euren Podcast abonniert habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.